Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 30.04.2013 zum Thema Gastveranstaltung. Welches Verhältnis hat die Jugend zur Politik? Zu Gast ist Marlene Lentner, Soziologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung der JKU. Gastgeberin ist Renate Hackl.
Gut, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen im Kepler Salon. Wir sind der Berufsverband der Soziologen, die regelmäßig Veranstaltungen im Kepler Salon abhalten mit dem Ziel zu präsentieren, was können Soziologen, über was können sie Soziologen äußern. Und wir wollen natürlich auch Soziologen aus dem elfenbeinernen Turm oder aus der Wissenschaft hervorholen und mit ihnen in Diskurs treten. Welches Thema haben wir heute? Welches Verhältnis hat die Jugend zur Politik? Darf die Frau Magister Lettner vorstellen. Sie ist Soziologin, selbstredend natürlich, und ist seit 2008 am Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung tätig und setzt sich ja in ihrer wissenschaftlichen Arbeit auseinander mit Bildungsforschung und Jugendforschung und schreibt derzeit eine Dissertation über Lebensentwürfe von jungen Frauen, die in der dualen Berufsausbildung stehen. Die Dissertation wird am Jahresende fertig sein, ist die Hoffnung. Gut.
Nein, das ist wirklich.
Jugend und Politik ist natürlich interessant in einem Wahljahr, wo einiges an Landtagswahlen bereits abgehalten worden sind. Da interessiert uns natürlich, wie hat die Jugend gewählt? Kann man von Politikverdrossenheit sprechen? Das wird uns noch interessieren in diesem Abend. Und kann man daraus auch hochrechnen, wie die nächsten Landtagswahlen bzw. die Nationalratswahl ausgehen wird? Nächsten Sonntag ist ja wieder Wahl in Salzburg. Schauen wir, ob sich da vielleicht das eine oder andere voraussagen lassen wird. Gut. Wie schaut es eigentlich mit der Jugend aus? Da möchte ich einsteigen mit dieser Fragestellung. Haben Sie die Wünsche und Werte von Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten verändert aufgrund der Globalisierung, der Veränderungen von wirtschaftlichen und sozialen Situationen? Kann man darüber etwas sagen, Frau Magister Lettner?
Also es gibt sicher Verschiebungen in die Werte, aber vielleicht auch anders, wie man sich vorstellt und glaube ich auch nicht so radikal, wie man sich das vorstellt. Ich habe ein paar Folien mitgenommen, wo es auch um dieses Thema geht, in welcher Zeit wachsen Jugendliche heute auf. Und ich denke, wenn man sich diese Sozialisationsbedingungen anschaut, dann wird ganz klar, dass man da irgendwie reagieren muss auf Jugendliche oder dass das prägt und dass das was mit der Generation macht.
Mhm. Also kann man die Jugend irgendwie beschreiben in ein paar Sätze? Gibt es Typologien von Jugendlichen?
Also grundsätzlich die Jugend gibt es ja natürlich nicht. Das ist genauso eine heterogene Gruppe wie insgesamt die Gesamtgesellschaft. Und insofern muss man natürlich immer darauf achten, noch sozioökonomische Faktoren, also das klassische Geschlecht, Bildungsherkunft, also soziale Schicht und so weiter. Aber ich denke, wenn es um das Thema Wünsche und Zukunftsperspektiven geht, da zieht sich doch ein sehr ähnliches Bild durch die Jugend. Und es wird ja oft die Jugend als sehr angepasst beschrieben und ich würde mal sagen, das sehen wir in sehr vielen Studien, je nachdem wie viel man sie da erwartet, aber es geht tatsächlich von den Wünschen her einfach in dieses klassische, man wünscht sich vor allem ein Haus, ein Eigenheim, eine Familie, Kinder, ja, das sind so, und das sind ja die, ein Job, der Spaß macht, das ist die Richtung, in die es geht. Mhm. Und die quasi, sie träumen von Sicherheit bis zu einem gewissen Grad in einer Zeit, die eben sehr unsicher ist in vielerlei Hinsicht. Ob ich jetzt dann an die Familie denke oder am Arbeitsmarkt oder von mir auch die Technologisierung, alles ist sehr schnell und unsicher. Und insofern diese Suche nach Stabilität und vielleicht auch vorgegebenen Wegen, die es eigentlich nicht mehr gibt.
Kann man das sagen, oder ist das zu kurz gefasst? Die Jugend kommt wieder zu diesen konservativen, traditionellen Werten zurück?
Es wird oft so beschrieben und ich sage, in den eigenen Aussagen geht es oft in die Richtung. Also von Haus aus diese, von mir aus diese Rebellion, die man sich oft wünscht, die wird jetzt so, nimmt man jetzt nicht direkt wahr. Sie sind sehr damit beschäftigt, sich in die Gesellschaft zu integrieren, ihren Platz zu finden. Und da ist jetzt gerade scheinbar nicht so viel Platz da zu rebellieren. Aber man muss natürlich auch sagen, sie wachsen auf in einer Welt, wo Eltern zum Beispiel sehr jugendlich sind und auch von den Erziehungsstilen sich sehr viel gewandelt hat. Das ist sehr partizipativ, wo es einfach gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt jetzt zum Anecken, wie vielleicht andere oder meine Eltern zum Beispiel in anderen Generationen nur hatten. Also insofern, ich glaube, das muss man immer in einer Relation sehen.
Kann man das so beschreiben, dass die Komplexität des Lebensumfeldes, der pluralen familiären Systeme, die es mittlerweile gibt, eher zu diesem Rückkehr, zu diesen traditionellen Werten einer Kernfamilie, ich formuliere es so, Frau, Kinder, Haus, zurückführen, einen guten Job?
So wird es auf jeden Fall interpretiert. Also die eben diese Unsicherheiten, die Sie jetzt auch beschrieben haben, die ich probiert habe zu fassen vorher, das ist auf jeden Fall dieser Sucher, der Anker, ist es sicher das, wie es auf diese Werte kommen. Also so wird es auf jeden Fall interpretiert. Die Frage ist, ob das quasi nicht immer schon dann irgendwann einmal ein Wunsch war, aber diese Stabilität ist auf jeden Fall ein Thema.
Gut, darf ich Sie um Ihren Input bitten?
Gut, also grundsätzlich beginnen wollte ich ja, das braucht man dann nicht. Also vielleicht nochmal ganz kurz beginnen wollte ich mit einer Annäherung an den Jugendbegriff. Das ist einfach nur, damit man es mal gehört hat, also von was ist Jugend oder was sind Jugendliche. Dann dieses Thema Jugend im 21. Jahrhundert, was wir jetzt quasi einleitend schon gehabt haben mit diesen verschiedenen Sphären, von was für einen Wandlungsprozess sprechen wir. Dann eben diese Lebensperspektive im Sinne von Jugendlichen kommen zu Wort. Da habe ich Ihnen ein paar Zitate aus einer qualitativen Studie mitgenommen. Um dann erst eigentlich auf das Hauptthema eben Jugend und Politik zu sprechen zu kommen, wo es einerseits um so Thema politisches Interesse geht und dann Wahlverhalten. Also ich habe von den Landtagswahlen viele Grafiken mit. Also insgesamt ist Jugend ja sehr breiter und ein normativ aufgeladener Begriff. Ich glaube, man hat jetzt auch schon gemerkt, dass man sich von Jugend bis zu einem gewissen Grad was erwartet, zum Beispiel Rebellion und so weiter. Also es kommen sehr viele Bilder mit und es ist auf jeden Fall nicht wertfrei, die Jugend als soziale Gruppe. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz für eine soziologische Begriffsbestimmung. Jugend ist grundsätzlich mal ein gesellschaftliches Produkt, das quasi so in dieser Form nicht schon immer gibt. Also das hat was mit altershomogenen Gruppen zu tun, zum Beispiel Einführung der Schulpflicht und so weiter. Also die Jugend in diesen gleichaltrigen Gruppen, so wie sie jetzt haben und auch so wahrnehmen, ist ein soziales Produkt und also nichts, was immer so schon gibt. Und natürlich das, was ich angesprochen habe, dieses Konstrukt und dass Jugend immer in einem historischen Kontext gesehen werden muss. Es wird immer mit Bedeutung besetzt und eben auch mit Dingen, die man sich von Jugend erwartet, wie eben das jetzt mehrfach angesprochene, dass Jugendlichen erlaubt ist, dass quasi mal aus der Reihe tanzen, dass sie ein wenig über die Stränge schlagen, aber eben auch, dass sie rebellieren und eben nicht so angepasst sind. Wie gesagt, jede Zeit hat eine Generation, eine spezielle Generation. Heute eben sprechen wir von den sehr angepassten. Und was, wo sich alle, also in der Wissenschaft alle einig sind, ist dieser transhistorische Charakter von Jugend. So kann man es definieren. Das ist jetzt auch wichtig für die Verlängerung der Jugendphase. Und was bezeichnen wir eigentlich als Jugendliche? Jugendstudien würden ja heute quasi 15- bis 30-Jährige befragen als Gruppe der Jugendlichen. Also das ist eine sehr große Altersspanne. Das hat was damit zu tun, dass diese ganzen Übergänge einfach sich verzögern. Also Übergänge in rechtlich, mündlicher Hinsicht, aber auch diesen Einstieg ins Berufsleben, also quasi als Erwachsener, wenn man ins Berufsleben eigentlich Familiengründung und so weiter, fixe Partnerschaften, und diese Prozesse verschieben sich immer weiter und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und die Jugend an sich, das haben wir auch schon gehabt, gibt es natürlich nicht. Also so als kleiner Überblick. Für die Studien, die ich heute präsentiere, wird es im Wesentlichen um die Gruppe der 15- bis 25-Jährigen gehen, außer bei den Wahlen, dann da wird eingeteilt bis unter 30-Jährige. Aber auch 15 bis 25 ist ja eigentlich auch eine sehr große Gruppe, aber in den Studien wird es auf jeden Fall, da hat man ja schon ein Nicken. Also mitunter sind ja da Welten zwischen 15- und 25-Jährigen, aber eben durch diese ganzen Teilübergänge einfach empirisch ganz schwer fassbar. Ja, Jugend im 21. Jahrhundert, wir haben es angesprochen, Zeit der Modernisierung, Individualisierung, und ich möchte jetzt quasi auf die Kernpunkte eingehen und habe das jetzt eher mit Bildern mitgenommen, damit es nicht ganz so staubtrocken ist. Und als erstes möchte ich quasi auf den Aspekt der Familie eingehen. Wir haben es mit einer starken Pluralisierung der Lebensformen zu tun, und wenn wir heute Familie betrachten, dann ist ja dieses klassische Bild von Vater, Mutter, Kind oder zwei Kindern und die sind verheiratet, das ist ja quasi nur mehr eine von vielen Formen der Familie, und viel häufiger oder sehr häufig ist ja auch das Konzept oder die Patchwork-Familie schon Alleinerzieherinnen, also die Erzieherinnen, weil das einfach die Mehrzahl ist, und sehr viele Formen, und man sieht es da ganz schön auf dem einen Bild, also verschiedene Stiefgeschwister, und das ist für viele Kinder und Jugendliche heute sicher die Lebensrealität. Und insofern auch, weil wir den Thema Unsicherheit angesprochen haben, ohne das jetzt wertend zu sehen, aber auch im Bereich der Familie ein großer Unsicherheitsfaktor und sehr viel Verlusterfahrungen auch, weil eben das normative oder das gewünschte Bild ja noch immer das Vater-Mutter-Kind-Modell ist, ohne Trennungen sozusagen. Und Kinder und Jugendliche erleben jetzt oft solche Trennungsgeschichten. Und das ist sicher ein Phänomen der heutigen Zeit in dieser Häufigkeit, sag ich jetzt mal. Heißt nicht, dass es nie gegeben hat, aber in dieser Häufigkeit. Wesentlich für die Familie ist sicher auch der bereits angesprochene Wandel in den Erziehungsstilen, und aber nicht nur in den Erziehungsstilen, sondern auch, was für Bedeutung ein Kind oder Jugendliche für eine Familie haben. Also Kind wird immer mehr zu einem Identifikationsobjekt, jetzt natürlich überspitzt formuliert, aber ein ganz zentraler Stellenwert, und insofern gibt es auch immer mehr ganz individualisierte und vor allem auch institutionalisierte Konzepte der kindlichen und jugendlichen Förderung. Also dieses Stichwort Lernkindheit oder, also was ist damit gemeint, Kinder und Jugendliche von einem Verein zum nächsten, Förderung da, auch wieder nicht normativ, aber es passiert hier viel mehr auch, um auf den nächsten Punkt, um auf die Welt da draußen, auch auf die Arbeitswelt vorzubereiten, und dass man auch quasi nicht zum Modernisierungsverlierer oder Verliererin wird. Und es gibt ja auch den Begriff der Helikoptereltern, falls Ihnen der was sagt, also Eltern, die quasi wie Helikopter über ihren Kindern schweben und versuchen, jeden Schritt zu beobachten und in richtige Bahnen zu lenken, jetzt auch wieder, um ein Bild zu verwenden, und hier wirklich vielleicht manchmal sogar schon überfördern, aber dieses Kümmern um die Kinder und dieses Identifizieren mit den Kindern ist sicher auch ganz stark. Wir sind auch heute ganz vermehrt mit diesen Wunschkindern, mit diesen geplanten Kindern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Leben, und das macht natürlich auch was mit Kindern und Jugendlichen. Gut. Ich habe es angesprochen, den Wandel am Arbeitsmarkt. Also in der Soziologie und in Forschung geht man davon aus, dass diese bürgerliche Normalbiografie, also Vorbereitung auf das Berufsleben, dann Berufsleben in einem speziellen Beruf, möglicherweise sogar in ein und derselben Firma und dann Pensionierung, quasi ein Auslaufmodell ist. Wir haben es heute mit sehr brüchigen und unsicheren Erwerbsbiografien zu tun, also mit Phasen der Arbeitslosigkeit, aber auch ganze Umschulungen, neue Berufe. Bei Jugendlichen kommt auch noch dazu, beim Einstieg ins Berufsleben, dass wir sehr oft mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, unsicheren Dauerpraktika und so weiter zu tun haben. Also dieser Übergang, der früher sozusagen nahtlos gegangen ist, auch der ist gerade für Jugendliche immer schwieriger. Aber es beginnt quasi schon in der Ausbildung. Auch hier, es werden oft Schule gewechselt, Schulabbrüche und so weiter. Also diese Brüche und Verschiebungen sind quasi an der Tagesordnung und insofern wird das gesamte Leben zu einem Übergang, was ja auch spannend dann wieder wird für die Jugenddefinition, wenn Jugend quasi ein Übergangsstadium ist. Und neben dem gibt es natürlich auch den Wandel in der Arbeitswelt selbst, also oft bezeichnet mit diesem Stichwort des Arbeitskraftunternehmers von Voss und Pankratz, wo es darum geht, also ein gutes Stichwort wäre hier Projektarbeit. Also Selbstkontrolle statt Fremdkontrolle, ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Und das erfordert natürlich auch für ganz bestimmte Kompetenzen und ist natürlich nicht in allen Branchen, aber man geht davon aus, dass dass dieses Arbeitsmodell immer stärker wird und auch von Jugendlichen auch immer mehr verlangt wird. Und es ist insgesamt, ich habe da jetzt wieder Bilder mit, sehr viel Druck da, sehr viel Druck da zu bestehen, sehr viel Druck da, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sowohl in der Ausbildung wie dann beim Übergang, sehr viel Druck da, die Leistung, also wir leben in einer Leistungsgesellschaft und alle diese Brüche und diese Übergänge zu meistern und diesen allen Anforderungen auch wirklich immer gerecht zu werden. Und hier sieht man es auch wieder, das Thema Unsicherheit, Unsicherheit. Unsicherheit, kriege ich einen Job, bestehe ich im Job, eben diese ganzen befristeten Verträge, Unsicherheit immer wieder als Dimension. Was wir noch gar nicht angesprochen haben und vielleicht nicht mit so viel Unsicherheit zu tun haben, ist, was aber, wenn man über Jugend heute spricht, auf keinen Fall außer Acht lassen darf, ist die Technologisierung. Und ich denke, die Bilder zeigen es ganz gut. Man spricht heute von den Digital Natives. Also das haben Palfrey und Grasser haben diesen Begriff geprägt, zwei Amerikaner, wo es eben darum geht, dass Kinder und Jugendliche heute mit den neuen Medien aufwachsen und für sie ja ganz normal ist, begonnen beim Handy, Internet und so weiter und ganz einen anderen Umgang damit haben und jetzt auch zentral, das macht natürlich auch was mit politischem Verhalten, also Facebook und so weiter, da braucht man nicht mehr drüber reden, ob sich die dort austauschen, sondern das ist ganz normal, also das ist gar kein Thema. Also 88, für eine Studie für Deutschland habe ich hier 88% sind aktive Mitglieder im Facebook. Ich nehme an, dass es in also aktive, das ist sicher in Österreich genauso, in den Jugendstudien, die kennen jeder Jugendliche und Jugendliche sagt, er ist auf Facebook und schaut mindestens einmal am Tag. Also das ist jetzt nur eine, Twitter und so weiter. Aber das ist Standard. Mhm. Insgesamt wird aber auch hier in diesem Bereich immer wieder darauf hingewiesen, dass mit diesen Informationstechnologien auch hier eine gewisse Gefahr der Überforderung geboten ist. Also es gibt ja eine Flut von Informationen, die man auch verarbeiten muss und wo man auch bestimmte Kompetenzen wiederum braucht und auch hier wieder quasi zu viel, auch von mir aus in politischer Hinsicht, also Facebook, da gibt es ja Statusmeldungen im Minutentakt und gewisse Dinge nimmt man wahr, aber es plätschert in Wirklichkeit so dahin. Auch hier gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass es zu Überforderungen führen kann. Und vielleicht, was aus diesem Bild auch sichtbar wird, ist die und zu dem nächsten Aspekt führt, ist diese mediale Versorgung. Kinder und Jugendliche haben ja heute alle quasi ein Handy, also das ist natürlich überzeichnet, aber sie haben sehr viel an Technologien, Spielgeräten, Konsolen und so weiter. Denn wir leben natürlich auch in einer Konsumgesellschaft und vielleicht auch das, um dann später über die Wünsche zu sprechen. Wir definieren uns ganz stark über Konsum. Es gibt eine riesen Auswahl. Man will immer das neueste Handy und das wird natürlich immer mehr und Kinder und Jugendliche wachsen natürlich auch in so einer Zeit auf, gepaart mit dem Aspekt, dass sie natürlich Identifikationsobjekte kriegen, sehr viel kriegen sozusagen, nicht alle, aber wie immer, die Jugend gibt es nicht, aber prinzipiell sehr viel da ist. Und das Wohlstandsniveau ist ja auch ganz stark gestiegen. Und das ist natürlich dann, wenn wir später auf die Wünsche nochmal kommen, auch ein klarer Faktor. Kommt auch immer wieder dieser finanzielle Wohlstand, das ist wirklich ein Ziel und ein Wunsch von vielen Jugendlichen angesichts einer Welt, in der dieser Wohlstand auch absolut notwendig ist, um quasi seinen Lebensstil leben zu können und sich präsentieren zu können. Und gerade Jugendlichen, das ist ja eine Phase des Präsentierens und der Persönlichkeitssuche und seinen Platz in der Gesellschaft finden. Einen Aspekt wollte ich noch mitnehmen, weil es einfach wichtig ist für Politik und für die Zukunft, ist das Thema Alterung der Gesellschaft. Nur damit man es einfach auch mal so richtig sieht. Also im Jahr 2073, also man kann heute auch schon schauen, kommen quasi auf einen bis 19-Jährigen circa 2 Personen, die 60 Jahre und älter sind. Also das muss man das Straßenbild vorstellen und auch heute quasi sind sie schon in der Minderheit, aber das wird bis zu einem gewissen Grad auch wahrgenommen. Also ich bei den Ängsten und Sorgen wird zum Beispiel immer wieder die Pension angesprochen. Also ich habe es dann eh mit, aber um das auch hier nochmal zu zeigen, in welche Richtung wir uns entwickeln und auch die Frage, welchen Stellenwert dann Jugendliche haben und wie das Straßenbild aussieht.
Gut, das heißt ja, wenn man sich die Grafik so ansieht, dass wir die politischen Programme oder für die Politiker ja die über 60-Jährigen zunehmend interessanter werden. Und man merkt ja aus den Ergebnissen raus, so sie bestimmen auch sozusagen, wo es lang geht. Das schauen wir uns ja dann noch bei konkreten Wahlverhalten an, auch am Beispiel der Entscheidung des Berufsjahrs, weil es ja ganz klar ersichtlich. Aber wie schaut das jetzt aus? Welche Werte müssten jetzt diese politischen Parteien oder die Politiker sich ansehen bei Jugendlichen? Oder welche Werte müssten angesprochen werden, damit Jugendliche sagen, ja, das ist vielleicht jetzt ein Parteiprogramm oder eine politische Partei, die mich interessieren könnte? Also kann man das so sagen oder?
Ja, welche? Ich glaube, es geht tatsächlich um eine glaubhafte Strategie, wie Jugendliche auch ihre Ziele verwirklichen können, weil sie eben sehr konkrete Wünsche eben auch mit im Sinne vom finanziellen Wohlstand, also das heißt auch einen guten Arbeitsplatz und so weiter, so umgemünzt. Oder auch das ganze Thema, interessanterweise immer wieder das Thema Eigenheim. Also Eigenheim dürft für einen gewissen eben finanziellen Wohlstand und da machen die sich wirklich Sorgen, dass man sich das nicht mehr leisten kann und da quasi Strategien zu liefern, dass man Jungen sagt, auch ihr kriegt eine Chance und wer habt realistische Chancen, quasi ein Leben zu leben wie Generationen oder eine Generation vor euch. Diese Sicherheit, es gibt Strategien, also Jugendliche sprechen ja auch Thema Teuerungen an und so weiter. Sie haben Angst davor, dass sie sich das Autofahren nicht mehr leisten können. Also hier.
Sie haben von einer qualitativen Untersuchung gesprochen. Sind das jetzt die Aussagen, die Sie treffen, aus dieser qualitativen Studie heraus?
Ja, aber quasi bei
welche Jugendlichen waren das? Gab es quer durch die Bank?
Quer durch die Bank.
Jetzt einen geschlechtsspezifischen Unterschied?
Also es gibt gar keinen geschlechtsspezifischen Unterschied, außer dass junge Frauen häufiger noch diesen Aspekt der finanziellen Unabhängigkeit bringen, tatsächlich. Mhm. Also es wird immer wieder angesprochen, dass sie finanziell auch unabhängig sein wollen von ihrem Partner, was nicht bedeutet, dass sie keinen Partner und keine Familie haben wollen, aber das wird eher noch angesprochen. Aber bei den Wünschen ist eben quer durch die Bank, aber vielleicht sollen einfach die...
Ja, schauen wir mal.
Also das ist jetzt nur exemplarisch herausgegriffen. Wir haben mit Jugendlichen in ganz Oberösterreich gesprochen, versucht auch alle Bildungsmilieus abzubilden und eben im Alter von 15 bis 25 Jahren. Ich habe dann auch bei den Sorgen noch eine quantitative, also das trifft sich hier ganz gut. Und grundsätzlich kommt in allen immer dieses Thema ein gemütliches Leben, so wie das erste Zitat, auch ein eigenes Haus oder eigene Wohnung, selber Familie gründen. Und dann immer das Thema, wie im zweiten Zitat, man ist glücklich, wenn man quasi nicht am Minimum lebt, wenn man sich nicht jeden Tag Sorgen machen muss. Und in sehr vielen Zitaten kommt quasi immer dieser finanzielle Aspekt mit. Mitunter wird auch darauf hingewiesen, dass man ja gar nicht reich werden will, aber quasi diese Absicherung, also es ist jetzt Frage ob ein Haus, aber diese Absicherung, die wünscht man sich, das heißt auch wieder, jetzt nicht im Überfluss, aber schon genug. Also genug bedeutet ein Auto, auf Urlaub fahren können. Also wie man es bei vielen Familien ja jetzt auch sieht und lebt, aber scheinbar und dann auf die nächste, ist das nicht mehr so klar. Also das ist immer die Antwort auf die Frage, was wünschst du dir? Also Lebensperspektiven wünschen, was wünschst du dir wirklich, was möchtest du? Und interessanterweise sind quasi immer die Kinder dabei. Also egal in welchem Alter, es gibt ganz selten, wenn der sagt, ich möchte jetzt mal, also Reisen als Thema an sich kommt schon vor, aber dieses, ich mache jetzt mal 2 Jahre Weltreise und dann schauen wir was, so diese Dinge kommen selten. Es ist immer sehr konkret. Und immer wieder das Thema finanzielle Selbstständigkeit, also einen Job, der Spaß macht, der einen absichert. Ich weiß nicht, ob man sich irgendein Spezielles anschauen sollen, aber... Ja.
Gut, die Handys sind jetzt, glaube ich, alle ausgeschaltet, oder? Das wäre jetzt die passende Gelegenheit dazu. Gut, was mich noch interessieren würde, und vielleicht gibt es auch aus dem Publikum Fragen dazu, wir haben schon gehört, es gibt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Gibt es einen Unterschied zwischen Menschen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der ersten oder zweiten Generation? Ist da ein Unterschied zwischen diesen Jugendlichen zu diesen Jugendlichen mit sozusagen oberösterreichischen oder österreichischen Wurzeln?
Also aufgrund von dieser Studie kann ich da jetzt dazu nichts sagen, also einer anderen Berufsorientierungsstudie kann ich sagen, dass den Anschein hat, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, ob jetzt erste oder zweite Generation, noch stärker auf diesen finanziellen Aspekt auch abzielen. Also im Sinne von einfach generell von einer sozialen Randgruppe, also zuerst mal quasi in den Mittelstand und da ganz stark sich diesen Sprung schaffen und autochthone Jugendliche dann schon stärker auch auf diesen Selbstverwirklichung. Also spürbar ist das immer beim Job der Spaß. Jugendliche ohne Migrationshintergrund ganz stark auf diesen, der Job muss Spaß machen, muss einem fühlen. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind tendenziell auch so, dass sie sagen, Hauptsache man verdient gut, es muss nicht unbedingt meine Erfüllung sein. Mhm. Das sind so Nuancen, die man schon sieht, aber die man quasi aus der Studie jetzt nicht auch. Wir haben einige Mädchen mit Migrationshintergrund, die sind ganz stark auf diese Selbstständigkeit, also auf diese finanzielle Selbstständigkeit auch.
Das ist sehr schön.
Ist da irgendwie herausgekommen, dass der Wunsch nach finanzieller Absicherung, dass das irgendwie verknüpft wird mit einem gewissen Bildungsstandard, dass man sagt, okay, man will finanzielle Absicherung, aber das kann ich nur erreichen mit einem gewissen Bildungsstandard?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad. Also sie wünschen ja sich alle eine gescheite Ausbildung. Also es ist irgendwie deutlich, dass man quasi mit einer guten Ausbildung auch das erreichen kann und dass man das auch braucht. Ob es jetzt Bildung per se quasi als Wunsch oder das ist so in keiner Form jemals direkt angesprochen worden. Es ist Bildung oder muss man jetzt sagen Ausbildung ganz stark als Mittel zum Zweck und da wird das schon gesehen, dass man aber eine gute Ausbildung heißt jetzt nicht, dass die studieren gehen werden prinzipiell, also gute Ausbildung ist auch eine gute Lehre. Also da würden jetzt Jugendliche nicht sagen, sondern wo sie individuell das Gefühl haben, das ist eine gute Ausbildung.
Bitte schön.
Und zwar haben Sie auch Werte abgefragt, was Sie wie Treue, Liebe, oder war das
also in, Monate später? In dem Fall jetzt ja. Nicht, weil es ja quasi Gespräche waren. Also wenn ein Jugendlicher selbst gesagt hat, und ganz wichtig ist immer Treue, aber jetzt wie eine Wertebatterie ist jetzt von uns nicht abgefragt worden, weil es quasi einfach Gespräche mit offenen Fragen waren und da ist jetzt ein spezielles Thema oder so nicht herausgekommen.
Okay. Und ist Ihnen ein besonderer Wert aufgefallen, so nebenbei, oder haben Sie gedacht, aha, das kommt öfter?
Nein, insgesamt einfach das Paket Familie, Sicherheit und einfach dieses Schauen im eigenen kleinen Bereich, dass da mal quasi alles stimmig ist. Also das heißt nicht, dass andere Dinge nicht, aber prinzipiell will man mal schauen, dass quasi für einen passt. Okay. Und da wird sehr viel dann angesprochen. Also, aber es werden natürlich auch große gesamtgesellschaftliche Themen angesprochen. Aber in erster Instanz natürlich, wenn man fragt nach den Wünschen, dann natürlich auf die Persönlichkeit auch abzielend.
Okay. Und eine zweite Frage, und zwar haben Sie irgendwelche Unterschiede feststellen können, ob 15-Jährige zum Beispiel von Status sprechen oder zum Beispiel über 20-Jährige? Oder haben Sie das nicht so herausgefiltert? Meine Frage aus dem Untergrund, weil 15-Jährige oft weniger Erfahrung haben und über 20-Jährige schon 5 Jahre mehr. Eben, darum meine Frage, ob Sie da irgendwelche Unterschiede...
Nicht direkt, also spannenderweise klingt sehr ähnlich. Also man kann sich ja da Alter anschauen, ja. Beziehungsweise bei den Wünschen mitunter schwingt schon sowas mit, dass je älter man wird, umso besser man auch weiß, dass es schwieriger ist. Also ich glaube, das kommt dann auch im ein Zitat, ich greife mal kurz vor. Die junge Dame ist oben zum Beispiel schon 25 und das ist ein sehr gutes Zitat für, wie es geht. Also man wünscht sich dieses und man weiß aber nicht, ob das überhaupt noch machbar ist. Und solche Kombinationen, dass man sich was wünscht und gleich vorausschickt, aber die Chance, ob das wirklich noch funktioniert, ist schon bei den Eltern auch mehr sichtbar. Aber wie gesagt, es ist einfach auch eine Qualität, für die sind es auch zu wenige.
Eine Frage, die sich für mich noch aufdrängt, haben sich die Wünsche der Jugendlichen im Laufe der Zeit verändert? Oder waren Wünsche immer ähnlich, so wie sie jetzt beschrieben wurden? Gibt es da irgendeine...
Also das, was ich jetzt zum Beispiel von der Shell-Jugendstudie, dieser großen deutschen Studie, weiß, ist, dass das jetzt nicht so, dass sich das nicht um 180 Grad gedreht hat, aber dass diese Punkte wie zum Beispiel Familie einfach immer stärker betont werden und immer mehr, also häufiger noch mehr herausgestrichen werden. Also eine bestimmte Steigerungstendenz, aber insgesamt ist sicher nicht eine ganz, ganz neue Geschichte.
Okay.
Aber eben dieser Wunsch nach dieser Sicherheit und dieser kleinen Insel, die dürfte immer, also auch die Bedeutung der Familie dürfte stark am Zunehmen sein. Gut. Also ich bin jetzt eh schon zu den Zukunftssorgen gesprungen. Wie gesagt, das erste Zitat ist, glaube ich, sehr sehr bezeichnend für das, was da alles kommt. Also da ist das Thema, 2 Kinder möchte ich gerne, ein Haus hätte ich gerne, unbedingt heiraten. Auf der anderen Seite wiederum ist es halt so, man muss dann überlegen, kann ich mir das heutzutage noch leisten? Weil es wird alles teurer und du willst ja deinem Kind auch einen gewissen Standard bieten. Und in dem Zitat ist ja auch sehr viel von den beschriebenen Sozialisationsbedingungen drinnen. Und es geht dann in dieser Gangart weiter. Also man muss sehr viel arbeiten, um sich alles noch leisten zu können. Und die Jugendlichen sehen scheinbar, dass die, also auch 19 Jahre, die Wohnungspreise steigen, die Essenspreise, die Nahrungsmittel, also da unglaublich, wie das ausgeartet ist. Das wird so wahrgenommen, eine gewisse Teuerung. Immer wieder die Spritpreise, das finde ich sehr spannend, wahrscheinlich auch was so eine eigene betrifft. Viele, viele haben schon ein Auto oder ein Moped, also die Spritpreise, da habe ich jetzt nur eines mitgenommen, das kommt immer wieder, dass man sich das Autofahren nicht mehr leisten kann. Das wird auch von Jugendlichen aus ländlichen Regionen dann genannt, weil man muss, braucht ja ein Auto sozusagen. Dann das, was ich mit dem Generationenthema auch indirekt angesprochen habe, diese, man muss sich dann sein eigenes Grab schaufeln und dann nur mehr hineinzufallen. Es ist schon beunruhigend, einmal keine Pension mehr zu bekommen. Also das ist nicht mal die Frage, sondern da wird schon davon ausgegangen. Und ich meine, natürlich auch das Thema Wirtschaftskrise, das ist vorher natürlich beim Arbeitsmarkt nicht explizit angesprochen worden. Und die Pensionsgeschichte wird dann nochmal und der Leistungsdruck. Und auch spannend und ein sehr bezeichnendes ist dann der letzte Satz. Es stellt sich ja da jeder einen irgendeinen perfekten Mensch vor, der alles kann und auf das arbeitet man halt hin. Und das ist quasi im Ausbildungssystem und so weiter. Und das ist natürlich auch ein HTL-Maturant mit sehr viel Druck. Also an das Gespräch kann ich mich noch erinnern, die ist gerade in der Matura-Phase und wirklich sehr viel abverlangt. Und wo einfach das gewisse Gefühl, wenn man nicht perfekt ist, kann man in dieser Welt auch nicht mehr bestehen und sich auch diese ganzen Dinge, die angesprochen worden sind, nicht mehr leisten. Und ich glaube, da ist dann auch der Punkt, das ist die Frage, inwieweit Politik das Gefühl vermitteln kann, man muss nicht perfekt sein und quasi man kann es auch so schaffen, aber dieses Gefühl schwingt auf jeden Fall mit und hier quasi zu sagen, es gibt einen Weg und auch ihr findet euren Platz in der Gesellschaft und findet euren Weg, ist sicher zumindest was Sie hören wollen.
Okay. So. Jetzt machen wir den Sprung zur Politik. Schafft es die Politik, dass die Jugend Vertrauen hat, dass diese Dinge, die für sie wichtig sind, eine gute Ausbildung, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, vertraut hier die Jugend der Politik, dass sie ihnen diese Lebensqualität sicherstellen kann?
Also im Moment eher nicht.
Eher nicht.
Also von den vielen Aussagen, die man sieht, eher nicht. Und auch, weil auch die Probleme sozusagen so groß sind, dass insgesamt ein Gefühl der Ohnmacht da ist. Wo die Frage ist, traut man es denn überhaupt irgendwem zu? Mhm. Also nicht der Politik, aber diese, springen wir auf die... Also das wäre jetzt quantitativ nur mehr die Zukunftsfragen, aber...
Also ich kriege damit, dass im Publikum eine Frage oder eine Wortmeldung ansteht, bitte.
Sehr gerne, ja, danke, dass ich darf. Weil es da um Politik und um Autofahren, um Zukunftssorgen und solche Geschichten geht, fällt mir einfach nur ein, ich glaube, dass wir einen Wertewandel brauchen, dass wir einfach umdenken müssen, was ist uns was wert und vor allem, wie wollen wir das nutzen. Und ich denke mir, Autofahren, da denke ich irgendwie so einen Fortschritt, das wird so einen Fortschritt gepriesen. Aber wenn man um 5 Uhr in Linz mit dem Auto fährt, also bin ich mit dem Rall oder zu Fuß sogar schneller. Also da denke ich mir, wo ist da der Fortschritt? Mhm. Und Sie fragen, welcher Partei traue ich das zu? Also ich werde definitiv die Piraten wählen. Das ist meine Meinung dazu.
Jetzt wissen wir.
Und auch Politik interessiert, also die ja? Jugend gibt es nicht, das ist einfach auch nochmal. Also wir haben natürlich in die Interviews auch durchaus politisch engagiert, das ist nur insgesamt bei allen, die Frage ist immer der Einzelfall sozusagen.
Mhm. Ja. Gut, wie politikverdrossen ist die Jugend?
Also das sind jetzt wieder mal Zitate, also da geht es eher von mir aus nicht nur Politikverdrossenheit, sondern einfach auch die Gesellschaft und wie weit hat man da wie man sich auch engagieren, also da geht es viel, glaube ich, dann um das Engagement, weil da sieht man gerade in den ersten 3 Zitaten geht es viel um das Thema Ohnmacht. Mhm. Also dieses Gefühl, quasi diese ganzen Unsicherheiten und diese ganzen Probleme, unter anderem, die auch beschrieben, gerade am Arbeitsmarkt, sind sowieso schon so überhand, dass man nichts mehr machen kann. Also da ist dann vielfach in vielen Interviews kommt dieses, ich glaube, in unserer Zeit sollte man einfach nicht mehr über alles nachdenken, weil es schon so viele Risiken gibt und auch der Lebensstandard sehr hoch ist, 19 Jahre. Also nicht irgendwie 25 oder noch älter. Und dann geht es quasi noch eine Stufe weiter, unter Anführungszeichen, wie mit Griechenland, das ist mir relativ wurscht, ändern kann ich es eh nicht, von dem her darüber aufregen, bringt mir nichts, weil für was denn? Oder dass der Tank teurer wird. Na mein Gott, was soll ich denn machen? Also das, bei allen diesen Statements kommt immer irgendwann dieses, was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts tun. Also insofern würde ich schon auch immer als nicht nur Gleichgültigkeit, sondern einfach ganz starkes Gefühl der Ohnmacht sehen. Bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt nur ein jugendspezifisches Problem oder
das
Thema.
Das wollte ich Sie gerade fragen, weil so aus den diversen Untersuchungen oder zumindest Medienberichten oder Analysen ist immer wieder dieses Ohnmachtsthema ein Thema. Ja.
Also auch im nächsten Zitat auch hier wieder, da werden quasi eine Reihe von Problemlagen auf und dann, ich kann eh nichts dagegen tun. Also das ist dieses Ohnmacht, das sind jetzt nur drei ausgewählte, wirklich von einer Reihe, die immer wieder dieses, ich kann nicht, das betrifft jetzt nicht nur diese Wirtschaft, da geht es auch, Klimawandel wird angesprochen, also auch die Umweltthemen werden hier angesprochen. Am ehesten nur, dass man sagt, man will Müll trennen, aber in Wirklichkeit hat man das Gefühl, man kann sowieso keinen Beitrag leisten. Und dann werden wir natürlich politikverdrossen. Es geht natürlich schon auch, die sich explizit zum Thema Politik dann äußern, wo dieses Vertrauen dann auch fehlt. Also wenn ich sehe, wie die Politiker in unserem Land so einen Schaden machen, regt mich das auf. Ich kann mir das Hohe Haus gar nicht anschauen, wenn ich sehe, wie drei Leute halb schlafend drinnen sitzen und 15.000 Euro im Monat dafür bekommen, dass sie nur dort sitzen und nichts tun und eh nur Scheiße reden die ganze Zeit. Ja, und das macht mich auch wütend. Also da hätte man sich eigentlich mit einem Kandidaten zu tun, der auch wirklich sehr viel schaut. Also aus dem Interview ist herausgekommen, ist politisch sehr interessiert, also stark informiert, aber keine gute Meinung. Wir haben ihn nicht gefragt, ob er wählen geht oder
Wie würden Sie jetzt das einschätzen? Das eine ist diese Ohnmacht, die zum Ausdruck kommt. Sie sagen aber auch, das heißt jetzt nicht, dass Sie sich nicht über Politik informieren, dass Sie das nicht interessiert. Und das ist ein Weg, sozusagen zu schauen, wie bin ich informiert und geht das noch einen Schritt weiter? Wie aktiv sind Jugendliche im politischen Handeln?
Ja, vielleicht um da auch vorzugreifen. Ich glaube, bei Jugend gibt es ganz stark zwei Politikbegriffe. Das ist einerseits dieser Parteienbegriff, wo es wirklich auch sehr viel Ablehnung oder auch Missstimmung oder überhaupt eine kritische Haltung gibt. Und das andere sind dann insgesamt so gesellschaftliche Themen, zum Beispiel auch Umwelt und so weiter, die von Jugendlichen selbst gar nicht unbedingt als politisch eingeschätzt werden würden. Also insofern, wenn man sie fragt, dann würden sie sich nicht dafür interessieren, aber man merkt in Gesprächen, wenn selber immer wieder diese Themen angesprochen werden, dass sie sich damit auseinandersetzen und dann doch bis zu einem gewissen Grad schauen. Und insofern muss man, glaube ich, auch diese Themen, die sie interessieren, auch einfach ansprechen und
also das wäre jetzt ein Ratschlag an politische Parteien.
Also wenn es jetzt um das Thema geht, das, weil immer die Frage ist, interessieren Sie sich gar nicht. Natürlich gehen gesamtgesellschaftliche Themen nicht an Ihnen vorüber. Und also ich denke gerade auch das Thema Facebook, die Frage ist, ob es im Verhalten was ändert, das ist wieder ganz eine andere Diskussion. Aber insgesamt werden Dinge wahrgenommen und auch kritisch beäugt und sicher thematisiert. Wie viel dann quasi im Sinne von Initiative weitergeht, also zum Beispiel demonstrieren und so weiter, ist wieder ein anderes Thema. Da kann ich zum Beispiel an meinen eigenen Bruder erinnern, der auch nicht gehen wollte, weil es eh nichts bringt. Also dieses nichts bringen ist immer.
Wir hatten da hinten, wenn es noch passt, eine Wortmeldung und dann die Frau in der ersten Reihe.
Um. Das ist aber so um die Verdrossenheit einfach so einfach gegangen. Und da ist, also mein persönlicher Eindruck ist, dass ich möchte manchmal schon gar nicht mehr diskutieren mit den meisten Leuten, weil bei Themen wie zum Beispiel am 11. September steigen die meisten einfach aus und sagen, Depper der Verschwörungstheoretiker oder solche Sachen. Und ich denke mir, es gibt aber einfach Themen, die sind wirklich unangenehm und über die müssen wir diskutieren, aber da fällt mir einfach nur ein, dass das, mir kommt das alles so festgefahren vor einfach. Mhm. Weil zum Beispiel, ich darf gern diskutieren über zum Beispiel Lösungen für den Autoverkehr oder sonst irgendwelche Sachen. Aber das heißt halt in meinen Augen zum Beispiel ein Vorschlag, da wir Autos verstaatlichen. Da wir das wie ein riesiges Taxiunternehmen veranstalten. Aber wehe, man nimmt dem Österreicher seine heilige Kuh, das große, fette Autowecker. Da wird man, ich meine, also hasses Thema. Mhm. Und mir kommt es halt nicht so vor, wie wenn halt Bereitschaft war, über unangenehme Sachen zu diskutieren. Und das finde ich ziemlich schwach, ehrlich gesagt.
Mhm. Jetzt nur unter der Erwachsenengesellschaft oder auch unter Jugendlichen?
Auch das. Ja, also wenn ich mir da eben solche Kommentare durchlese, wenn das schon durch die Medien und durch die gesamte Gesellschaft so eingetrichtert wird, im jungen Alter, das ist das, wo man am meisten empfänglich ist, jugendlich oder nur öder, ganz kleine Kinder, das prägt ja auch, aber wir müssen uns wieder ein bisschen an, ich habe mir was aufgeschrieben. Kindheit und Konsum und dann habe ich noch Karma dazu geschrieben. Wir müssen sich einfach überlegen, was wir für eine Gesellschaft in der Zukunft da heranzüchten. Und das finde ich schon auch ziemlich beängstigend.
Mhm. Danke. Also erschreckend finde ich jedes Mal, wenn ich sozusagen mit Jugendlichen oder auch im Unterricht Jugendliche habe oder junge Erwachsene, dass sie einfach politisch nicht Bescheid wissen, noch nicht mal in ihrem Bundesland. Weder noch in Linz, ja. Also wenn ich dann mal so frage, durch Zufall eher mal abklopfe, so, naja, wer ist denn Bürgermeister, wer ist Landeshauptmann, ja, und mir dann gesagt wird, Fischer ist Landeshauptmann und Thüringer ist Bürgermeister von Linz, dann fällt mir schon irgendwo so ein... ein Stück, und wenn ich dann nach... Wenn ich denn nachfrage, dann können Sie mir aber irgendwelche Geschichten über Subopas erzählen und da wissen Sie sehr genau Bescheid, ne? Und wenn ich dann anfange unter Umständen wirklich zu sagen, okay, wir beschäftigen uns mal damit und gehen ins Landhaus, ja, weil so eine Exkursion ist ja immer spannend, um das eine mit dem anderen zu verbinden, dann haben Sie schon Interesse daran. Gut, Sie sagen auch, die Partei ist so und die andere ist so. Aber einfach mal ein Verständnis zu kriegen, was ist überhaupt Politik, was kann ich sozusagen als Jugendlicher auch bewirken. Und da muss ich sagen, dass da mir oft das fehlt. Und ich habe heute gerade mit jemandem, ich war beim Oberösterreichischen Integrationstag mit jemandem drüber gesprochen, ich war selbst 9 Jahre Politikerin in Berlin. Und wir haben ja sozusagen dann angefangen, Mitte der 90er Jahre Jugendparlament zu eröffnen in jedem Bezirk. Also das heißt Mitsprache, dass so ein ähnliches Gremium ist wie, sage ich mal, Gemeinderat, Jugendliche aus Schulen oder aus anderen Institutionen und die haben dann sozusagen auch ein Stück Mitspracherecht, sagen das und das fehlt uns in Schule oder sonst irgendwo oder im Freizeitbereich. Und jetzt denke ich mir, ist schon eine Weile her, dadurch, dass ich jetzt schon 14 Jahre hier lebe, ist so, dass sich die Situation geändert hat. Also heute würde ich eher sagen Jugendliche, Arbeitslosigkeit und andere soziale Aspekte, ja. Früher war es noch ein Stück anders, aber sie haben dann auch Anträge einbringen können zu uns und haben gesagt, das fehlt uns, ja, da hatten sie Ansprechpartner und Partnerinnen und wir haben es dann behandelt und mit den Jugendlichen gesprochen und das fehlt mir in Österreich und vor allen Dingen auch hier in Linz, ich habe es in Linz auch schon öfter angedacht, ja, es fehlt ja auch, dass zum Beispiel die Ausschüsse nicht offen sind. Also dass wir als Bürger und Bürgerinnen nicht in den Ausschuss gehen können, die Hand heben und sagen, na, das und das stört mich. Und da fängt's an. Und wenn da Barrieren sind und immer gesagt werden, okay, ja, Jugendliche, naja, die botzen nur rum, ja, also dann kommt man auch nicht zu den Jugendlichen so, dass sie sagen, meine Interessen werden ja wirklich wahrgenommen. Also als Beispiel nur mal, ja, was ich wirklich, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal auch an Politiker und Politikerinnen gesagt, der Schillerplatz, warum ist da kein Spielplatz? Großes Fragezeichen. Es sitzen jetzt, er ist eröffnet worden, es sitzen Eltern dort mit Kindern, wo krabbeln sie rum auf den Stein, wo demnächst der Springbrunnen angeht. Also das sind so Fauxpas, die sehr, sehr groß sind. Warum es am Hauptplatz kein Spielplatz? Warum es am Fahrplatz kein Spielplatz? Für Jugendliche irgendwas, dass sie sich dort aufhalten können. Das ist es, ja. Und die Problematik ist ja, und dann sagt man ja die Jugendlichen, weiß ich, die driften ab, die machen Sachen kaputt. Und da fängt es an, Jugendliche wirklich auf dem Weg zu begleiten und zu sagen, so, ich möchte, dass sie sozusagen auch ein Votum haben.
Also ein Plädoyer für aktive Beteiligung der Jugendlichen.
Ich denke, es beginnt ja dann schon trotzdem auch bei politischer Bildung. Also begonnen haben sie ja damit, mit dem Jugendliche kennen eigentlich zu wenig. Ich dann auch eine Grafik mit, sie sagen es ja auch selbst mitunter, sie kennen sich zu wenig aus. Also ich glaube, da beginnt schon und sicher das Ernstnehmen. Also Anträge oder Partizipation bringt halt nur was, wenn man wirklich dann, wenn dann auch was passiert.
Okay.
Es gibt eben, zum Beispiel Errichtung von Spielplätzen, gibt es die Verpflichtung, Jugendliche einzubeziehen. Es gibt auch eigene Werkstätten dafür, sonst gibt es keine Landesförderung. Also nur als ein Beispiel zu nennen, dass es durchaus partizipative Ansätze gibt. Und die Situation war ähnlich, wie Sie beschrieben hat, auch Ende der 1990er Jahre, auch mit der Kinderrechtsbewegung, hat es in Österreich viele auch auf kommunaler Ebene diese Gemeindeprojekte gegeben, also auch die Jugendparlamente gegeben, auch in den Schulen. Das ist dann jetzt weitgehend wieder eingeschlafen. Aber was übrig geblieben ist, ist diese Mitbestimmung bei der öffentlichen Raumgestaltung, wobei die etwas eingeschränkt ist. Das ist häufig ein Problem, dass sozusagen die Auswahl des Platzes wird nicht abgestimmt, sondern es wird zunächst einmal von der Gemeinde der Platz festgelegt und dann sozusagen die Platzgestaltung dürfen dann die Kinder und Jugendlichen machen, wobei dann häufig auch oft nur Kinder einbezogen werden. Das mit dem Platz ist immer eine zweischneidige Sache. Man hat das in einigen Gemeinden versucht, den Platz auch abstimmen zu lassen. Und dann war die Diskussion in den Gemeinden immer sehr spannend, was dann passiert ist, dass man immer gesagt hat, grundsätzlich kennt man grundsätzlich Spielplatz, ja, auch Jugendplatz, freier Platz, aber nicht da auf der freien Fläche neben mir. Und das war ja auch ein Grund, warum es dann wieder stärker zurückgegangen hat. Aber das nur zur Rettung von Österreich. Wir hatten auch ähnliche Mitbestimmungsansätze. Und das mit dem Kinderspielplatzgesetz dann ist eine gute Einrichtung, dass man sagt, bei Freiräumen dürfen Jugendliche bei der Planung Mitbestimmung. Wichtig wäre noch bei der Auswahl des Platzes, das fehlt derzeit.
Gut, da gibt es eine weitere Wortmeldung.
Ja, also ich möchte gleich darauf eine Anmerkung machen. Also wenn Sie sagen, es stimmen Jugendliche mit ab, also die Spielplätze, die ich so kenne, sei es jetzt bei uns im Hof oder im Volksgarten oder sonst wo, also die kommen mir nicht besonders jugendgerecht vor. Also ich glaube, da ist mit 10 Jahren Schluss. Und für ältere Kinder bis 12, 15, 20 ist, sofern man mit 20 dann von Kindern reden kann, aber von Jugendlichen, da ist, glaube ich, deutlich zu wenig dann da. Also meine Meinung.
Darf ich auch noch kurz zum Thema Freizeitmöglichkeiten, sage ich mal grob gesagt, ja, jetzt für Kinder und Jugendliche. Es müssen ja nicht riesige Spielplätze wie im Volksgarten entstehen, ja. Oder jetzt hier an der Donaulände. Es gibt ja schon kleine so Oasen, das reicht ja schon, wo sich, sage ich mal, Jugendliche oder halt auch Kinder aufhalten können, ja. Aber es ist für mich da ist Politik gefragt. Und wenn ich jetzt mitkriege, dass es noch nicht mal, also dass es ein Gesetz Mitsprache gibt, aber die dürfen ihren Platz nicht aussuchen, ja. Wenn ich denke, also, es ist ein Einzuggebiet, es sind viele Jugendliche, da hole ich sie doch ab, da hole ich sie ab und sage, okay, da gucken wir, dass wir was machen, dass wir da was schaffen. Und dass wir unter Umständen auch, sag ich mal, eine Sozialisation im Umkreis schaffen, dass die Anwohner und Anwohnerinnen damit einverstanden sind. Also wirklich dieses, was Partizipation immer ist. Jetzt rede ich wahrscheinlich.
Gut. Vielleicht könnte man jetzt diese Freizeitaktivitäten.
Manu? Ich glaube, die Dame hat
mir Entschuldigung.
Da gut so gut
die Frage bezieht sich nicht auf die Freizeitaktivitäten, sondern es waren jetzt im Prinzip Themen der Partizipation, also und da die Kritik an die Parteien, an der Institution. Haben Sie in Ihrer Forschung irgendwie erfahren, welche Formen der Partizipation Sie Jugendliche vorstellen? Weil offensichtlich ist der institutionalisierte Bereich wenig attraktiv. So Kinder- und Jugendparlamente oder sowas in der Art, da gibt es anscheinend nicht. In welcher Art und Weise würden Sie Jugendliche gerne oder was kommt an Ihren Ideen, wie Sie sie artikulieren wollen oder wie würden Sie, welche Strategien verfolgen Sie, um sich Gehör zu verschaffen? Gibt es da irgendwas dazu?
Also jetzt konkret, wie es genau, was immer wieder rauskommt, wo Sie sich gern beteiligen, ist, je konkreter es an Ihrer Lebenswelt ist. Insofern wird gemeint, also dann, je näher es an Ihren eigenen Bereich ist, desto eher wollen Sie ja mitbestimmen. Und dann gibt es, glaube ich, eine Reihe von Formen, von mir aus auch die klassischen Formen, aber eben, wenn es um Platz und Räume geht, was einfach in einer unmittelbaren Lebenswelt anspricht. Ich glaube, das Thema ist dann eben die Umsetzung. Also Projekte, wo es mitgesprochen, dann wird sowieso anders gemacht. Ich glaube, das ist immer. Und insofern sind das, glaube ich, die einfachsten Eckpfeiler von Partizipation. Aber je näher es am eigenen Bereich ist, desto eher ist auch die Chance da, dass Jugendliche sich ja beteiligen. Und dann, glaube ich, beteiligen sie sich ja gern. Also bei den Dingen, wo ich zuerst gemeint habe, der Politikbegriff ist ein anderer, ist zum Beispiel auch in der schulischen Demokratie. Da passiert ja durchaus, da organisieren sie ja sich selbst. Also es ist immer um diese eigenen Themen, vielleicht einfach auch hinhorchen, was sind die eigenen Themen und dann und das wünschen sie sich auch. Also zumindest habe ich aus der einen Studie, wo 16- bis 18-Jährige befragt worden sind, diese Jungwähler, da ist das auch so auch dezidiert angesprochen worden von Jugendlichen, dass sie sich so das wünschen würden. Ich glaube, je größer das Thema wird, desto schwieriger wird es dann insgesamt und auch von dem Spektrum der Meinungen.
Das heißt, je abstrakter, umso schwieriger, je konkreter, umso besser und am besten auch noch mitreden und mitgestalten können in der Umsetzung.
Also ich denke, das war da diese politische Sozialisation. Ich denke, ja, mit solchen Dingen an, dass man einfach, wenn man sich beteiligt, auch eine Chance hat, mitzuwirken und das dann wirklich sie einbringen kann und Teil der Gesellschaft ist, das ernst genommen, dann ist es sicher, aber eben das wird wahrscheinlich auch auf Erwachsenen auch wiederum.
Sich gerne wünschen. Gut, bitteschön.
Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ihrer Studie mit ein Thema war, aber wo würden denn eigentlich gerne die Jugendlichen abgeholt werden? Also mit welchen Maßnahmen oder wo kann man sie sozusagen erreichen?
Ist das klar? Können Sie die Frage konkretisieren? Geht es um Aktivierung in der Politik oder in der Mitgestaltung?
Nicht um die Aktivierung, sondern also es kommt jetzt für mich so heraus, ja, die Jugendlichen würden gerne, können aber nicht. Das heißt, können vielleicht schon, aber wissen nicht Bescheid oder es gibt einfach nicht also irgendwie die Schnittstelle sozusagen, das fehlt für die Partizipation. Und jetzt ist ja die Frage, wo würden zum Beispiel die Jugend, ich meine, die Politiker haben vom oder politischen Parteien haben vermutlich schon eine Vorstellung, wo das passiert, aber wo würden das sozusagen die Jugendlichen selbst sehen, wo das passieren soll, wo das am besten passieren kann?
Also so einen speziellen Ort in dem Sinn kann ich nicht nennen, vor allem muss ich trotzdem jetzt nochmal hinweisen auf die ersten Zitate. Ich glaube, es beginnt schon einmal, dass man einfach auch dieses Ohnmachtsgefühl bis zu einem gewissen Grad abbaut. Wo man das dann tut, ist, dass ich denke, in den Studien wird oft davon natürlich von der Schule gesprochen, weil das ein Ort ist, wo Jugendliche einfach alle nur beisammen sind und wo man sich einfach prinzipiell erreichen könnte und dann sich quasi das Thema immer wieder Vereine, die an solche Orte, wo sie ja sind, abholen, ja, aber das auch jede Form von niederschwellig, aber jetzt einen speziellen Ort, aber ich denke, eine gewisse Vorarbeit braucht schon, es geht jetzt nicht nur um dieses, nicht wollen eigentlich, also die stehen jetzt nicht alle in die Stadtlöcher und warten nur drauf, dass diese Initiative kommt, ich glaube, da ist schon vorher nur mehr diese Initiative, also dieses Vorteil abbauen, da geht ja auch wirklich was. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob es da nicht einen Schritt vorher nur braucht, weil ich glaube trotzdem auch in der Studie, es kommt nicht raus, dass die alle in die Stadtlöcher, einige vielleicht, ja. Nein, also es gibt sicher, aber die Mehrheit oder ein großer Teil ist sicher auch so, dass da auch von den Lebenswünschen und das, wie man mit den Problemen umgeht, zuerst einmal probiert, seinen eigenen Lebensbereich, also zum Beispiel seinen eigenen Schulerfolg, seinen eigenen Übergang ins Arbeitsmarkt, ein glückliches Leben zu regeln und dann kommt erst quasi gesellschaftliches Engagement. Bitte?
Also
wenn die Jugendlichen das überhaupt können, weil in der Schule oder im Betrieb Politik zu betreiben, ist ja irgendwie kontraproduktiv, sondern sie sollten eigentlich dort lernen, selbstbewusst zu sein, sich artikulieren zu können, wissen, dass sie etwas können oder bewegen können, und dann können sie eigentlich im gewissen Sinne irgendwann einmal politisch tätig werden. Ne? Aber sie üben halt zuerst einmal das Erreichen ihrer kleinen Ziele, das Erreichen ihres Berufs oder ihrer schulischen Ausbildung, und je selbstbewusster das sie werden, umso besser können sie sich vielleicht dann in der Politik.
Ja, ich glaube, Selbstbewusstsein, ne? Durchaus. Also ich glaube, es geht um Prioritäten einfach auch in diesem Punkt. Also wenn ich mitten in der Ausbildung stehe und so einen Druck habe und vielleicht auch nur in einem Verein und so weiter, also es geht um Prioritätensetzung. Natürlich, Kompetenzen gehören immer dazu, auch politische. Und dann sprechen wir natürlich jetzt wieder nicht mehr von, sondern ist natürlich auch stark ungleich verteilt, weil die Berufstätige, da ist auch nochmal ein anderes Engagement, wie zum Beispiel eben immer das Thema Schule, da andere Partizipation auch oft vorhanden ist.
Gut, im Josef?
Ich möchte da ansetzen und gleichzeitig auf Ihre erste Darstellung zurückgehen. Die Schilderungen, die Sie gemacht haben aufgrund Ihrer Untersuchungen, haben mir das Bild dann gezeigt oder eine Kurvenentwicklung aufgezeigt, die heißt, es entwickelt sich sowas wie eine Kollektivierung zu einem, oder es gibt eine Entwicklung zu einem kollektiven psychiatrischen Syndrombild im negativen Sinne. Schwäche, Überforderung, nicht mehr leben können, weil die Zukunft nicht greifbar ist oder zumindest sehr brüchig. Die andere Seite, die Möglichkeit, die Stärkung der Persönlichkeit aufgrund von neuen Herausforderungen und Anforderungen, speziell auf der Basis des Individualismus. Die Familie bietet das nicht mehr. Auch nicht mehr, und das ist jetzt die Frage der Partizipation auch nicht mehr die anderen Sozialisationsinstanzen, wie eben Schule oder Berufsausbildung. Ich gehe sehr oft an einer Berufsschule vorbei, da merkt man das förmlich. Die einzige förmliche Sozialisationsinstanz sind die Freundschaftsgruppen. Aber ich glaube nicht, dass in der Schule selber solche Stärkungen stattfinden. Und da ist mir dann eigentlich ein bisschen Angst und Bange geworden, und dann fällt mir plötzlich ein, wie viele Jugendliche eine Spaßgesellschaft praktizieren. Noch dazwischen, also ich will gerade nicht diese Mallorca-Geschichten zitieren, aber da haben wir in Österreich durchaus eine ganze Reihe von Dingen, die auch mit Alkohol oder Drogen oder anderen Dingen dann zu tun haben. Das war dieses psychiatrische Phänomen. Also mein Bild ist nach Ihren Darstellungen etwas zerbrochen über die Jugendlichen. Ich habe ein positiveres Bild gehabt, aber ich gebe zu, das ist ein sehr subjektives. Letzter Punkt, ist eine Biedermeier-Entwicklung politisch? Das ist eine Katastrophe, ehrlich, in meinem
Sinne. Ich meine, vielleicht zu diesem, die Zeit ist unsicher und es gibt sehr viele Unsicherheiten, aber wenn man Jugendliche selbst laufen jetzt nicht nur so herum und sagen, alles, nichts wird klappen. Also es ist weil die meisten, wenn man fragt, das sind die Sorgen, und dann in dem nächsten Punkt kommt dieser Verdrängungsprozess, aber für mich wird es schon klappen. Also das ist auch ein. Aber insgesamt glaube ich, bedeutet das dieses Schauen auf sich selbst, weil das klappt, da muss man auch ganz spezielle Strategien verfolgen, und die sind ja tendenziell halt auch egoistisch sozusagen, weil man zuerst auf sich selbst schaut. Im Großen kann man nichts ändern, aber für sich im Kleinen kriegt man schon hin. Also es ist nicht so, dass, aber im Großen tun sie sich schwer. Vielleicht auch noch ein kleiner Nebenaspekt. Oft wird Österreich quasi positiv erwähnt. Also weil sie in Österreich leben, das ist relativ sicher und überall anders. Also es kommt nicht in allen, aber oft wird Österreich, und sind wir froh, in Österreich zu leben, und ich schwingt da irgendwie der Gedanke mit, aber bei uns wird es schon hinhauen. Auch von mir ist wie da am Schluss in dem Statement zum Thema Politik. Die junge Dame sagt ja, kann es noch schlimmer werden, aber anscheinend kriegen sie es eh schon irgendwie hin. Und das ist auch eine insgesamt, vielleicht zur Spaßgesellschaft. Also, das mit Thema Jugendliche, und da ist von mir aus dann diese Rebellion, die Sie alle wünschen, das ist natürlich, gehört auch zum Jugendphänomen dazu, anecken und auch Grenzen austesten, natürlich auch im Sinne von Substanzmittelkonsum, aber es ist, also, laut eigenen Aussagen und den Studien, die wir haben, ist zum Beispiel das Phänomen Komatrinken oder solche Dinge dann eigentlich die eher so eine kleine Menge und der Großteil macht zwar seine Erfahrungen, aber ist relativ in sehr, sehr kommoden Rahmen. Also da fällt nicht die Hälfte durch und wird so. Sie machen ihre Erfahrungen, aber es ist nicht so dramatisch. Ich meine, das ist natürlich immer Vorsicht, wenn man Jugendliche selbst fragt, dann machen sie ja nie was, aber...
Gut.
Darf ich noch einen Zusatz bringen?
Ich möchte eigentlich von dem Thema so, wie ist die Jugend, wie tickt die Jugend ein Stück weit weg, und dahin, wie wählt die Jugend eigentlich? Mit diesen ganzen Sorgen oder Wünschen, die da geschildert worden sind, welche Partei kann das, oder gibt es eine Partei überhaupt, die diese Sorgen für Sie mehr oder minder lösen könnte?
Ja, ich möchte mal, also das ist jetzt eine Studie nur oberösterreichischer Jugendliche, die wir am Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung gemacht haben mit 1000 Jugendlichen. Und bevor ich jetzt da quasi zu den Parteien gehe, möchte ich trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass quasi jetzt unter Anführungszeichen nur 60% eine Partei nennen und dann haben wir ganz ein großes mit 20%, die sagen, da gibt es niemanden.
Der das kann, ja.
Also da ist um das Thema Sorgen gegangen, welche Partei kann die Sorgen lesen. Und 16%, die von sich sagen, ich kenne mich zu wenig aus, also ich weiß gar nicht, welche Parteien und ich fühle mich quasi nicht imstande zu wählen. Und dann 5%, die es nicht sagen wollten. Und das ist doch, also ich meine, 40%, das ist nicht wenig von einem Teil, die da quasi gar keine, also die 5% kann man annehmen, dass sie wahrscheinlich wählen gehen werden, aber eben 20% trauen es keiner. Man muss ja sagen, das ist von 2009. Ja, da hat es zum Beispiel die Piraten noch nicht gegeben und kenne mich zu wenig aus. Und jetzt schauen wir sie diese 59%
an, welche Partei das dann kann.
Also ich habe es dann auch noch von Sora mit, diese wirklich Antrag. Das ist jetzt quasi bei einer telefonischen Befragung kommt das so raus. Jetzt ist natürlich das große Thema, normal ist immer die FPÖ und der Rechtsruck und natürlich ist dieser Wert erhöht im Verhältnis zur Gesamtpopulation. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass es nicht so stark abweicht von der Gesamtbevölkerung. Auch bei Jugendlichen wäre hier für Oberösterreich die ÖVP auf Platz 1, gefolgt von der SPÖ, dann der FPÖ und den Grünen. Also ich habe es jetzt auch für aktuelle Zahlen mir, das vielleicht wollen wir gleich für
Landtagswahlen. Schauen wir uns an, wie die Landtagswahlen waren. Weil das war ja 2009.
Aber vielleicht schauen wir uns ganz was Aktuelles aus einem anderen Bundesland an. Habe ich jetzt noch mitgenommen, vielleicht zur Erklärung. Der erste Balken sind immer die Zahlen für die unter 30-Jährigen. Und der zweite Balken ist quasi die Gesamtbevölkerung, wie die Gesamtbevölkerung gewählt hat. Und hier bei den Tiroler Landtagswahlen, wie wir auch später sehen, gibt es immer quasi zwei Tendenzen. Das eine ist, dass die Grünen sehr stark sind bei den Jungen, aber auch die FPÖ immer überdurchschnittlich ist bei den Jungen, wobei bei der FPÖ quasi auch immer mitzukommt, dass es vor allem junge Männer sind. Also dieser Gender-Aspekt ist bei der FPÖ, wird immer wieder herausgearbeitet. Abfallen tun quasi immer die Regierungsparteien oder die zwei großen, ÖVP und SPÖ, sind immer quasi auch bei den anderen jetzt unterdurchschnittlich. Und Liste Fritz hier auch weniger und Vorwärts ungefähr gleich. Aber man sieht herausstechend die Grünen mit 20% im Verhältnis zu 12. Ich meine, die 20 sind dann in den 12 inkludiert und 17% zu 10%. Aber vielleicht schauen wir es, was habe ich noch mit Niederösterreich? Also alle anderen Parteien sind jetzt nicht dabei, weil es einfach zu wenig Stimmen sind und auch gar also so nicht analysiert wurden. Auch hier wieder die Grünen und anscheinend hier ein Kampf zwischen Team Stronach und FPÖ. Das betrifft übrigens jetzt nur Niederösterreich, wo die Team Stronach überdurchschnittlich wieder die Männer, aber gleichmäßiges Abstehen, aber man sieht es beim Balken ein bisschen mehr. Und umgekehrt hier ist die FPÖ, das ist jetzt auch die Ausnahme, überdurchschnittlich bei den 30- bis 59-Jährigen und weniger
bei den Jungen.
Jetzt habe ich noch mit Landtagswahl Kärnten. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder ein spezieller Fall, weil da wurde natürlich die FPK abgewählt, auch von den Jungen. Ganz deutlich haben auch hier die stärksten Verluste bei den Jungen erlitten, laut Sora. Hier ist es gleich auf bei den Grünen. Sora gibt zwar an, dass sie bei Fall bei den Jungen wieder punkten und Team Stronach überdurchschnittlich bei den Jungen und Männern. Da dürfte eben diese Verschiebung vom FPK zum Team Stronach vielfach passiert sein. Und aber auch ganz unterdurchschnittlich bei der SPÖ hier, ÖVP im Rahmen sozusagen. Ja, das waren jetzt die Landtagswahlen. Das ist, wie gesagt, jeweils die Quelle von Sora. Und weil es heute schon angesprochen worden ist, mitgenommen habe ich auch dieses Jahr Berufsheer versus Sozialjahr. Und ich meine, wenn man jetzt nur die 19- bis 29-Jährigen gefragt hätte, dann wäre das Ergebnis eindeutig gewesen, pro Sozialjahr und Berufsheer. Allerdings muss man auch sagen, dass sich hier die Jungen, die sie ja auch betrifft, unterdurchschnittlich beteiligt haben. Also im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung und vor allem die älteren Menschen wurden hier stark mobilisiert und Frauen sind hier auch weniger. Aber wenn man die gegangen sind, auszählt, das sieht man schon nach Alter, nur 29% der 60-Jährigen und Älter haben für das Berufsheer bzw. Sozialjahr gestimmt. Und insofern natürlich auch die Frage, ob hier die Älteren über die Jungen entschieden haben. Zuerst ein Gespräch geführt, Herr Filzmeier gemeint hat, selbst wenn 100% der Jugendlichen zur Befragung gegangen wären, sie hätten es trotzdem nicht geschafft.
Sie hätten keine Chance gehabt.
Die Älteren überstimmen, was angesichts der demografischen Entwicklung, die ich gezeigt habe, natürlich schon auch problematisch ist, weil natürlich jetzt unterdurchschnittlich bedauernswert, aber selbst wenn alle gegangen wären, auch keine Chance. Ja, das müsste man diskutieren.
Das Ohnmachtsgefühl der Jugendlichen. Die Frage stellt sich schon, bestimmen die Alten, wie die Zukunft der Jungen gestaltet wird? Im Endeffekt. Was könnte das für eine Auswirkung haben auf einen Generationenvertrag? Weiß man nicht.
Ja, wie gesagt, ich glaube grundsätzlich auch mal trotzdem mal die Frage stellen, warum jetzt Junge mehr zu Hause geblieben sind bei einem Thema, das sie sehr stark betrifft. Also da ist natürlich auch mal, wie wurde die Frage gestellt, ist immer wieder ein Thema. Also da, ob das, also hat sie einfach nicht Jugendliche eigentlich nicht direkt angesprochen, wie über dieses Thema abgestimmt wurde und was für die Zukunft bedeutet. Schwierig. Also, wie gesagt, Jahr 2053, da ist dann die Frage, ob Jugendliche überhaupt noch zur Wahl gehen, vorausgesetzt, sie sind sich der Situation bewusst. Man muss ja auch sagen, dass Jugendliche es nicht gehen, aber sie wissen ja gar nicht, dass sie in der Minderheit sind. Ich glaube nicht, dass ihnen aktuell, das ist eher das Thema, wir werden keine Pension mehr kriegen, also gewisse Generationen-Thema oder Problematik ist ihnen schon klar, aber jetzt diese demografischen Entwicklungen, bin mir nicht sicher, ob das Allgemeinwissen ist unter Jugendlichen.
Okay. Kann ich nicht sagen. Damit könnte man sie vielleicht sensibilisieren. Eine Frage, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da etwas übersehen habe. Ist die Wahlbeteiligung bei diesen ganzen Landtagswahlen, die Sie gezeigt haben, auch bei den unter 30-Jährigen niedriger gewesen?
Habe jetzt nichts Spezielles. Mhm. Also ich kann jetzt nur bei den Nationalratswahlen zum Beispiel von 2008, das ist extra für die 16- bis 18-Jährigen ermittelt worden. Mhm. Und da war es quasi sogar ein wenig überdurchschnittlich. Beziehungsweise wenn man das abzieht, weil die Selbstangabe, also dieser Fehler, dann ungefähr im Schnitt. Also genau wie die Gesamtbevölkerung. Mhm. Also keine Abweichungen, wieso, ich habe dann auch noch in der Studie auch zu dem Schluss kommen, dass politisches Interesse da ist oder zumindest entsprechend der Gesamtbevölkerung. Mhm. Habe es jetzt bei diesen Wahlen nicht extra irgendwo herausgelesen. Ich meine, Tirol war insgesamt eine sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligung. Ich glaube, da haben wir es generell mit einem Phänomen zu tun, der über alle Altersgruppen geht. Ist aber jetzt einfach nicht explizit ausgewiesen worden. Ich kann mich da jetzt nur auf die Befunde von Sora jetzt stützen. Müssen wir nochmal nachfragen.
Der Vertreter der Piratenpartei.
Ja, ich darf ja gerne ein bisschen ausführen, warum Piratenpartei. Also ich denke mal, es sind nicht so viel über so viele Themen geredet worden. Ich habe mir nur ein paar Stichworte aufgeschrieben. Der eine Herr hat zuerst gesagt, dass irgendwie das unangenehm ist, wenn man über Politik in der Arbeit spricht. Und ich frage mich halt, wo kriegen wir dann unsere politische Bildung her? Also wir müssen...
Stammtisch.
Ja, das macht mich, also mir macht das, wenn ich mal einen Fernseher einschalte, macht mich einfach nachdenklich, ob uns das bewusst ist, was da den ganzen Tag abbrennt. Also wir, ja. Weil es irgendwie ist zuerst die Frage gewesen, wo würde die Jugend abgeholt werden? Und ich denke mal, wenn wir über Pension und über solche Sachen diskutieren und über Alters auseinandergeliftung, dann ist ja klar, dass wir irgendwelche Lösungen brauchen. Aber ich denke mal, wenn ich mir zum Beispiel meine Kartoffeln selber anbauen möchte, weil ich das nicht unterstützen will, dass die tausende Kilometer durch die Gegend gekarrt werden, dann muss ich mich eigentlich fragen, ob ich deppert bin, weil wenn ich mir die Kartoffeln anbaue und das in Stunden umrechnet und dann in meinen Lohn, wenn ich gut verdiene, umrechnet, dann kostet mir das Kilo Kartoffeln so unendlich viel, dass es eigentlich sein lassen sollte. Aber wenn ich mir dann halt so Berichte wie einen Weltagrarbericht anschaue, der eindeutig sagt, dass die moderne Landwirtschaft, wie wir sie haben, die dieselbetriebene also die ölbetriebene Landwirtschaft, dass die im Endeffekt eine negative Energiebilanz hat. Das heißt eigentlich, für jede Kartoffel, die wir essen, fressen wir eigentlich 30 sozusagen. Oder beim Mineralwasser, eine Flasche Mineralwasser braucht 3 oder 4 Flaschen oder 6 oder 7. Also lauter so schwachsinnige Sachen halt, wo man denkt.
Ich hätte eine konkrete Frage an Sie, weil Sie sind für mich so ein Vertreter der jungen Generation. Und die Frage war ja, wo wollen Sie abgeholt werden?
Mir ist zuerst nur das zuerst gesagt, dass meine Startler, dass ob es eine Frage ist, ob die Jugendlichen schon in die Startlöcher stecken. Also ich für meinen Teil, ich stecke nicht mehr im Startloch, ich renne schon. Also ich denke mal,
Sie rennen schon, aber wo wollen Sie abgeholt werden von den
Nein, ich wünsche mal, was heißt abgeholt werden? Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Sie wollen nicht abgeholt werden, aber wo laufen Sie hin? Ich formuliere es jetzt anders, um politisch aktiv zu werden. Wo sollte das passieren?
Ja, Thema Landwirtschaft, Thema Ernährung, Thema Geld. Aha. Mir fällt nur das bedingungslose Grundeinkommen ein. Ja, das finde ich, gibt es relativ wenig. Also das ist, die Sachen, was im Parlament abrennen, ist für mich Kasperltheater. Also da sollte man...
Ich frage Sie trotzdem nochmal konkret, weil ich kriege keine Antwort drauf. Mich würde es wirklich interessieren. Wo wollen Sie von Politikern abgeholt werden? Wo wollen Sie mit ihnen diskutieren können? Wo wollen Sie sich beteiligen können? Ganz konkret.
Ja, wenn wir im Parlament über verschiedene, oder in einem, wir könnten ja ein neues System basteln. Wir könnten zum Beispiel zum Parlament dazu sowas wie die Soziokratie oder systemisches Konsensieren dazu basteln. Mhm. Das sind ja alles Ansätze, ich weiß nicht, ob Ihnen das so sagt, ob ich es kurz erklären soll.
Bitte.
Soziokratie ist eine Kreisorganisation, das heißt, Firmen, Politik oder Interessensgruppen können sich in Kreise aufbauen. Google Plus hat es vorgemacht in technischer Umsetzung. Und systemisches Konsensieren, einfach suchen, SK-Prinzip, heißt, es gibt keine Ja-Nein-Entscheidung, sondern es gibt eine Vergebung von Widerständen. Das heißt, es gibt 3 Optionen, gehen wir zum Biller, zum Mäcki oder zum Pizzamann, und dann gibt einfach jeder 10 bis 0 Punkte her, 0 ist absolut kein Widerstand und 10 ist absoluter Widerstand, das heißt ein No-Go sozusagen, und dann wird der Gruppenwiderstand errechnet. Solche Sachen.
Okay.
Oder es reicht mir ja, wenn wir im Parlament über die Legalisierung von Hanf diskutieren konnten. Es geht mir da jetzt nicht nur um Rauschmittel, weil wir zuerst dabei die Drogen waren und da möchte ich auf das hinweisen, dass ich mir denke, unsere rasant wachsende und rasend schnelle Gesellschaft verlangt ja von den Leuten, dass wir Drogen nehmen, ob das jetzt Kaffee ist, Zigaretten oder Alkohol oder, weiß ich nicht, Koks bei den ganzen Politikern oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Also es wird ja richtig gefordert, dass man ja irgendwie mitmacht bei dem Ganzen und dabei ist, an der Früh einen Kaffee trinkt.
Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im Parlament mit den Politikern zu diskutieren und dort gehört zu werden, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Okay. Sie haben noch ein paar Folien mitgenommen, wo man spezifisch das Wahlverhalten in Oberösterreich vom Jahr 2009, glaube ich, war das auch, sich ansehen kann.
Also da sieht man jetzt im Verhältnis zu unserer Studie, dass der Balken bei der FPÖ wesentlich höher ist. Und aber auch wieder bei den Grünen. Damals dürfte es scheinbar auch so gewesen sein, dass vor allem die SPÖ-Wähler und Wählerinnen zur FPÖ gewandert sind. Jetzt ist die Frage, ob das was Spezifisches für die Landtagswahlen 2009 war. Aber ich habe jetzt nur die Nationalratswahlen mit, um da einfach nur mehr auf diesen Gender-Aspekt gerade bei diesem Thema hinzuweisen. Jetzt ist die erste Spalte sind junge Männer unter 30, die zweite Spalte junge Frauen unter 30 und dann das Gesamtergebnis wieder. Und da sieht man nämlich, um jetzt wieder bei diese zwei Grün und Blau sozusagen zu bleiben, vielleicht auch da nochmal kurz zu einer anderen Studie, wieso konnte man sich das erklären, dass das ganz, ganz klare Positionen da sind. Jugendliche wünschen sich ganz klare Positionen von Parteien und klare Aussagen und auch das auseinanderhalten können. Und da sieht man einfach auch diesen Gender-Aspekt wieder. Die jungen Damen sind stärker bei den Grünen, während die jungen Herren gerade bei der FPÖ, und das ist von mir ist auch ein Phänomen, was man ja eigentlich schon lange kennt, während es zum Beispiel bei der SPÖ fehlen. Also dieser Gender, achso, das sind die Damen, Entschuldigung. Sorry.
Aber was da auch noch interessant ist, dass die jungen Frauen
aber auch da vielleicht Jugendliche, heterogene Gruppen.
Unter 30, sagen wir mal so, die unter 30-jährigen Frauen bei der ÖVP eigentlich höhere Werte, es ist interessant, hätte ich so nicht vermutet. Ja. Sie haben direkt eine Frage
genau
dazu oder
Statement. Genau meine Frage
Entschuldigung,
gewesen.
Ich wollte
es gibt es eigentlich irgendeinen Erklärungsansatz, warum genau Frauen die ÖVP so wählen oder warum es ausgerechnet die mehr Frauen sind, die zur ÖVP tendieren?
Also ich habe jetzt keine gesicherte Erklärung für das. Also ich würde mal sagen, es gibt auch konservative junge Frauen scheinbar und die sind dann nicht so radikal wie andere. Also das ist also, ich glaube, da geht es auch um die Radikalität dann. Und aber insgesamt, wir haben ja auch bei anderen Landtagsergebnissen die ÖVP, je nach Bundesland, ja auch bei Jugendlichen fast immer dann die stärkste. Je nachdem, wie das Bundesland insgesamt wird. Das ist ja nicht so unabhängig von der, aber ich habe jetzt keinen speziellen
Erklärung.
Ja, aber scheinbar nur bei den Damen scheinbar. Weil eben, und das wäre dieser Ansatz, den ich jetzt gemeint habe mit diesem Radikal, weil man bei den jungen Herren sind sehr fest bei der ÖVP, während bei der FPÖ ganz hoch der Balken ist, auch konservative Linie, aber ganz eine starke und eine radikale sozusagen, während die jungen Damen dann auch bei der FPÖ zum Beispiel föhnen und von mir aus dann ÖVP wählen. Moderater. Aber das ist jetzt nur, also das ist meine eigene.
Also wenn ich mich erinnere an durch etliche Jahre Beobachtung von Wahlergebnissen, dann habe ich schon das Gefühl, auch in der Berichterstattung und von den Ergebnissen, dass sich das Wählerverhalten von Jugendlichen sehr, sehr ändert. Also junge Leute, manchmal FPÖ, dann auf einmal in der nächsten Wahl ist wieder doch stärker SPÖ. Dann jetzt hat man auch gesehen von den Charts, dass jede Wahl, jedes Bundesland irgendwie ein total unterschiedliches Bild gibt, allein ich also Tirol, gut, okay, Innsbruck hat 20% Studierendenanteil, aber Niederösterreich hat eine Fachhochschule oder so, aber ist total, in Niederösterreich sehr der Mehrheitsbevölkerung, also der Gesamtbevölkerung eigentlich entsprechend mit ganz kleinen Abweichungen in Tirol ganz groß, aber an der nächsten Wahl schaut schon wieder alles ganz anders aus. Also ist eigentlich sehr im Fluss und kann man sagen, ist das personenbezogen sehr stark, also was weiß ich, Jörg Haider zirkt anders als eine Strache oder themenbezogen, welches Thema bei einer Wahl sehr stark ist oder reiner Zufall?
Also reiner Zufall wird nicht sein. Also ich glaube, es wird eine Mischung sein und auch aus der Zufriedenheit, wobei natürlich eigentlich die Sozialisationstheorie, die politische, sagt, dass das ganz stark trotzdem von der sozialen Herkunft abhängt und wie man in der Familie politisch sozialisiert ist und eigentlich auch wählen ja auch Gewohnheit ist. Und da geht es wahrscheinlich viel um die Nichtwähler, die dann, aber eigentlich müsste es da sehr, es wird eine Mischung aus allem sein. Ja. Kann es nicht konkret sagen, ob es jetzt in Niederösterreich die Person war oder.
Angesichts der Zeit möchte ich die Schlussrunde einläuten und sagen, so, was müssten jetzt Parteien machen, damit sie ja, Jugendliche für sich gewinnen können, Frauen speziell, also und die Dame, also und die Herren, oder man kann schon den Eindruck haben, dass das durchaus was Geschlechtsspezifisches ist.
Also ich habe die Folie jetzt nochmal aufgeschlagen, weil das quasi ein Statement aus dieser Studie ist, wo es um die Wählerinnen eben von zwischen 16 und 18 gegangen ist. Und ich glaube, das haben wir heute mehrfach gehabt, ist dieses Jugendliche fühlen sich von Parteipolitik weder wahr noch ernst genommen. Sie sind von der Performance enttäuscht, beziehungsweise erwarten sie sich auch nicht mehr viel von ihnen. Und ich denke, das ist der wesentliche Ansatzpunkt, bei dem es einmal beginnen muss. Also sich wahrgenommen und ernst genommen fühlen, als Teil der Gesellschaft fühlen, als Teil, also wo man einen Platz kriegt in der Gesellschaft. Und also das ist, glaube ich, der erste Schritt. Aber
was wäre dann der zweite? Erster Schritt? Fügt immer ein zweiter oder ein dritter?
Also ich denke, wenn dann dieses Vertrauen wieder da ist und die Wahrnehmung, dass dann auch sowas wie Partizipation und Diskussion erfolgen kann, dass natürlich in der Jugend dass sehr heterogene Gruppen die Meinungen genauso heterogen sind wie in der Gesamtbevölkerung, liegt auch beim Wahlverhalten auf der Hand, aber ich glaube, wenn man das mal geschafft hat, dann kann man als nächsten Schritt in eine Diskussion einsteigen und Jugendliche einbinden und integrieren in politische Prozesse. Wie gesagt, bei dieser Studie kommt ja auch raus, dass sie gehen ja zur Wahl. Also sie nehmen das auch wahr, aber jetzt im Sinne von, wir haben halt schon mehrfach Partizipation gehabt, dass man Jugendliche halt wirklich sieht in politische Prozesse, glaube ich, sind diese Dinge zuerst notwendig und dann gibt es, glaube ich, sehr viel, was man tun kann. Und dann Politik ist ja Diskussion, geht es um eine gemeinsame Diskussion und Themen finden und Lösungen finden. Aber sie werden nicht kommen, sozusagen, wenn das nicht vorher da ist. Außer man hat sehr viele Idealistische, die von Haus aus diesen Antrieb finden, aber es ist einfach nicht die Mehrheit, so wie es ausschaut im Moment.
Fühlen sich die Jugendlichen von den bestehenden Parteiprogrammen angesprochen?
Also wie gesagt, insgesamt gibt es generell sehr viel Skepsis gegenüber der Parteienpolitik. Es spricht da mit diesen zwei Begriffen. Da sind jetzt heute auch zwar eine Partei, aber es sind eigentlich immer Themen gekommen. Und es geht um Themen, die bewegen im unmittelbaren Lebenskontext, wie zum Beispiel von mir aus Sprit. Wie kann ich in Zukunft mit dem Moped auch noch mal das leisten oder nicht? Das ist sehr konkret. Oder soll ich mir das gar nicht mehr leisten, weil es eigentlich eher einen Bus geben soll? Aber gegenüber Parteien ist generell große Skepsis da und das hat dann auch wieder was mit dieser Ohnmacht zu tun. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, ob man generell ein anderes System findet und ob dieses Parteiensystem das Zukunftssystem ist. Wird auch immer wieder diskutiert, ob es einfach in Themenpolitik, aktuell wird es für Jugendliche eher in diese Richtung sprechen oder für diese Richtung sprechen. Also Demokratie wird positiv bewertet von Jugendlichen. Also Entschuldigung.
Ich möchte auch die Schlussrunde bei Ihnen vom Publikum einläuten. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würde ich Sie bitten, dass Sie die gerne stellen. Bitte.
Aus meiner Sicht, also wenn ich das für mich zusammenfasse, dann frage ich mich, sind die Jungen alt geworden oder die Alten jung? Warum sich Jugendliche nicht an der Politik beteiligen, unterscheidet sich für mich jetzt nicht von dem, warum sich Erwachsene nicht mehr an der Politik beteiligen. Ist das so oder liege da ein Irrtum?
also ich kann jetzt nicht konkret sagen, warum sie Erwachsene beteiligen, aber dieses Gefühl und das ist sicher gemeinsam. Man kriegt ja auch das wie bei politischer Sozialisation durch den Eltern, wenn die Eltern auch zu Hause sagen, es bringt eh nichts, wenn man kann. Also das ist sicher eine Wechselwirkung, aber es sind scheinbar dieselben Themen.
Wenn man die letzten drei Volksbegehren betrachtet, das sind genau die gleichen Argumente.
Warum die Beteiligung so gering ist? Also die letzten beiden haben schon nicht einmal mehr auf 100.000 Unterschriften gebracht. Das Bildungsvolksbegehren 380.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Wenn ich dann so Lächerlichkeit denke, wie den UNO-Gebäude, fällt mir jetzt nicht ganz ein, über 1 Million, 1,2 Millionen. Also da geht es um wesentlich weniger als wie bei diesen letzten dreien. Und die Beteiligung ist eigentlich unter, ja, will die Worte da jetzt nicht wiederholen, das ist falsch. Aber also ich denke mir, die Jugendlichen auf diese Probleme, die hier angesprochen werden, ich kann mir den Benzin nicht mehr leisten. Das trifft doch an jeden Österreicher, jede Österreicherin. Das ist ja nichts Jugendspezifisches mehr. Und ich habe das Gefühl, hier kommt genau das zurück, was ich eigentlich tagtäglich in der Zeitung lese. Und ob das jetzt von denen, und das wird wahrgenommen, das stimmt, ja. Aber sich damit auseinanderzusetzen, oder dass es jugendspezifisch wäre, das fehlt mir einfach.
Also ob in dieser Hinsicht sind sie dann scheinbar auch nicht jugendspezifisch. Also das ist einfach genauso heterogen, das kann man einfach nur so zurückspiegeln. Man findet einfach nichts anders in den Studien. Also das...
Also nochmal eine Wortmeldung von dem... Piratenvertreter. formuliert es so.
Ich habe bei Ihnen irgendwie so Verwunderung ausgekehrt, aber ich denke mal, ja, Sie oder die ältere Generation hat ja diesen ganzen Luxus und das Ganze, was da jetzt rund um uns ist, ja aufgebaut. Da ist irgendwie noch mehr Schweiß und Fleiß dahinter. Wir wären ja quasi, vor allem nur die New Jüngeren als wie ich, wir wären ja eingeboren in diesen übermäßigen Überfluss, wo alles an jeder Ecke rausgewillt. Und für uns oder für diese Jugendlichen ist einfach kein, die schauen dazu, wie das irgendwie in den Bach runtergeht und die denken sich, was, die horchen ja sowieso nicht auf mich, meine Probleme. Also das, ich verstehe das schon, warum viele Jugendliche nicht wollen gehen, aber das macht für mich nicht den Eindruck, dass deswegen unglücklich sind oder eigentlich sogar politverdrossen, überhaupt nicht. Also meine Leute oder viele Leute, die ich kenne, sind überhaupt nicht politverdrossen, aber die bringen das irgendwie, glaube ich, auch anders zum Ausdruck. Also ich kenne einfach viele Leute, die da einfach dann lieber irgendwie einfach die Bike Kitchen zum Beispiel machen. Aber da ist wieder das, also Bike Kitchen ist einfach ein Ort in Linz, da wird ein Container angestellt und dann werden Vorradlteile hinbracht und Neiche draus gebastelt. Aber solche Sachen werden halt nicht gezahlt. Und darum denke ich mir auch, da verstehe ich ja, warum einfach viele Leute frustriert sind, weil da reißt man sich, da tut man irrsinnig viel für solche Sachen, für das, dass die Welt besser wird quasi, aber es wird halt nicht vergütet. Also man muss dann nebenbei auch noch die Lehre machen, Ausbildung, einkaufen, Wohnung da halten. Da bleibt einfach aber einfach keine Zeit mehr übrig für das, dass man ja, politisch aktiv ist. Und da müssen wir sie halt, oder vor allem ich finde vor allem die ältere Generation fragen, was können wir daran verbessern? Weil wenn ein alter Herr in einer 500 Quadratmeter Villa sitzt, das ist für mich einfach falsch. Also da denke ich mir, das ist so viel Platz, wir haben rund und um so viel Platz, so viel Wiesen, so viel leerstehende Häuser, mit denen nichts gemacht wird. Aber es wird nur damit spekuliert und da müsst ihr euch fragen, ob ihr da nicht da auch selber dran schuld seid. Mit eicheren Pensionsvorsorgen oder riesigen Autos oder übermäßig riesige Häuser.
Gut. Das ist, ja. Okay. Gerechtere Umverteilung. Okay. Da gibt es noch Wortmeldungen.
Ja, aber da, die Frage ist dann, wie wollen wir dann gemeinsam was die Zukunft gestalten? Sie fragen sich, warum die Politik, die Jugendlichen verdrossen sind. Ja, aber Sie haben gesagt, dass das bei den Eltern und bei den Jungen das Gleiche ist.
Ja. Ja, und ich möchte diesen Diskurs kurz unterbrechen, weil ich habe das Gefühl, da wird aneinander vorbeigeredet.
Der Herr Kremsmeier hat, also der Herr in Schwarz, der Herr in Schwarz hat gesagt, er sieht jetzt eigentlich keinen Unterschied zwischen diesem jugendlichen Wahlverhalten oder Politikverdrossenheit oder Ohnmacht, wie man das bezeichnen soll, im Vergleich zu den Jungen. Ja? Da ist eigentlich kein Unterschied aus seiner Sicht wahrzunehmen. Ja? Da ist jetzt nicht darum gegangen, dass es da um unterschiedliche Werte oder jetzt irgendwie, dass die Jungen anders agieren würden, sondern eigentlich, dass das gleiche Verhalten ist.
Ja? Ich glaube eben schon, dass wir da eine andere Situation haben.
Das war seine Wahrnehmung, Sie nehmen das ein Stück weit anders wahr. Ich möchte dem Herrn in der ersten Reihe auch noch die Möglichkeit geben,
etwas zu sagen. Ja, also in Anlehnung an den Herrn Kremsmeier, oder? Ist das richtig?
Jetzt habe ich einen anonymen...
Wenn sich die Jugend eigentlich nicht mehr von den, unter Anführungsstrichen, Alten unterscheidet, dann könnte man eigentlich sagen, dass sie genau im Durchschnitt der Bevölkerung liegt. Also wo unterscheidet sie sich dann doch noch aus dem Alter?
Ja, es gibt natürlich jugendliche Verhaltensweisen, die bekannt sind. Also ich denke, also generell das Freizeitverhalten ist ein anderes. Wir werden jetzt in einem anderen Bereich vielleicht auch noch zu dem Unterschied. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo jeder jugendlich sein möchte. Also diese Jugend ist ja ideal. Also wie so, das ist wieder die andere Seite. Und natürlich gibt es nur Unterschiede zwischen einem, aber jetzt im politischen und im Ohnmachtgefühl würde ich auch sagen, dass das dann immer die großen Welten sind.
Gut, bitteschön.
Also was mich, also jetzt ob Deutschland oder hier, sag ich mal, im Moment sehr stört, ist auch, dass nur zu Wahlzeiten sei Politiker und Politikerinnen sichtbar sind, wirklich sichtbar sind, wo man dann auch die Parteien zuordnen kann, ja. Und also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich war alle 4 Wochen auf dem Markt sichtbar. Ja. Meine Leute kannten mich, ich war jetzt im Dezember in Berlin und sie kannten mich nach 14 Jahren noch. Ich bin 14 Jahre jetzt schon hier. Und das heißt Politik, wirklich sich um die Menschen kümmern. Und da denke ich auch, da ist auch ein Stück dann, sage ich mal, auch die Jugendlichen da, die dann sagen, ah ja, ich habe sie ja schon 3-mal gesehen, ich habe das und das Problem. Und das finde ich viel, viel mehr. Die Landstraße, es gibt die Märkte, es gibt sonst irgendwo. Diese politischen Menschen müssen einfach sichtbar sein und nicht in der ersten Reihe bei Veranstaltungen sitzen, sondern im Publikum, neben Leuten, die sozial schwach sind und sagen, du, erzähl mir mal, was dein Problem ist.
Mhm. Also einen Tipp, wie sich Politiker verhalten sollten. Herzlichen Dank. Angesichts der Zeit möchte ich die Runde beenden. Sag herzlichen Dank, Frau Magister Lettner, dass Sie gekommen sind und uns hier Einblicke gewährt haben in das Verhalten der Jugendlichen und vor allem ihr Wahlverhalten. Zusammenfassend könnte man sagen, wo ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen Jung und Alt? Vermischt sich das und gleichzeitig ist doch ersichtlich, dass die ältere Generation aufgrund der Quantität bestimmt, wie sozusagen die politischen Verhältnisse sind, beziehungsweise wenn es um Abstimmungen geht, das hat man recht gut gesehen bei der Frage Berufsheer oder brauchen wir ein freiwilliges Heer, dass hier die ältere Generation, die jüngere sozusagen überstimmt hat und somit auch die Zukunft gestaltet. Ich denke mal, das wird interessant sein für Soziologen, diese Wechselwirkung in Zukunft und die Rahmenbedingungen, was das heißt, zu beforschen. Gut, ich darf mich bei Ihnen auch bedanken für Ihr Interesse, dass Sie gekommen sind und sich an der Diskussion beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Nachhausekommen und ich hoffe, wir sehen uns wieder im Herbst, im Oktober, wo wir wieder eine Veranstaltung im Ketcherson-Salon halten werden und wo es wieder um Jugend gehen wird, Jugend und Arbeit dieses Mal. Herzlichen Dank.